Da sind wir.
Hallo!
Jetzt geht's los.
Noch einmal im Jahr 2023.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht's eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Auch wir machen die so beliebten Rückblick auf das ganze Sportjahr.
Es sieht so aus, beziehungsweise es ist jetzt einfach nicht besser. Wir müssen uns noch wortreich entschuldigen für die letzten paar Mal. Wir haben mehrere Ausfälle gehabt, es sind verschiedenste Gründe. Keiner davon ist der Hund, hat den Podcast gefressen, das ist schon mal positiv. Was haben wir gehabt? Einmal ist die Aufnahme abgeschmiert. Das war besonders ärgerlich, weil der sehr liebe Kollege Matthias Germann dort über die Irrigen und Wirrigen im Schweizer Frauen-Ski-Team erzählt hat, wo wir stehen, was wir davon erwarten etc. etc. Eins für Katz gsi. Und dann bist du noch einmal ausgefallen, krankheitsbedingt. Und haben wir noch einen ausfallen lassen. Ich weiß es gar nicht. Auf einmal kommt es mir ewig her vor, dass wir geschwätzt haben. Ich glaube, Murat Yakin, sein Vertrag ist gerade verlängert worden dort. Genau das war es gsi. Irgendwie so. Ja, und jetzt sind wir aber wieder da. Und schauen wir eigentlich jetzt die nächsten Part-2M wahrscheinlich?
Nein.
Oder Eli Pelli?
Lieber nicht. Merci vielmals.
Man sagt, die Deutschen sind jetzt eingefallen. Das habe ich mir vorher gerade beim Mittag noch erklärt. Die sind jetzt da und Gröle scheint, ohne Deutschland wäre hier gar nichts los. Und man muss sagen, genau das sind dann die Momente, wo man als aufgeschlossener Schweizer, wo zwar mit so einem leichten Deutschlandkomplex aufgewachsen ist, weil das irgendwie äußerlicherseits einem aufoktroyiert wird, dass man im Sport gegen die muss sein. Man hat das irgendwie wie abgeleitet und dann passiert so etwas und dann denkt man sich, ach, hört doch auf, geht doch wieder weg.
Ja, bei mir ist es nicht einmal so ein Deutschlandkomplex, weil meine Eltern relativ offen für alle waren. Hat andere gegeben, die andere Einstellungen hatten. Nein, ich lese jetzt eben gerade irgendeine Biografie von Churchill, Walking with Destiny. Und dort ist natürlich sehr viel von den Hunnen, so hat er dann gedreht, gerade bei dieser Phase im Zweiten Weltkrieg. Der Huns, ja, die Deutschen in England, Großbritannien, vor allem London, schwierige Sache, finde ich. Aber die Briten nehmen es wie immer mit Humor, das können sie gut. Und so, wenn Deutsche dort einfallend und jetzt die Darts-WM mit Eli Pelli dominierend. Ja, mir ist die ganze Veranstaltung suspekt, muss ich sagen, nicht unsympathisch, weil das Prinzip vom Pfeilwerfen im Pöpp, das habe ich auch schon genossen.
Pöp. Das ist ein schönes Wort.
Aber dass man nachher muss so ein Event daraus machen, das habe ich nie verstanden. Das kommt mir ein bisschen vor wie der Karneval. Aber das ist, glaube ich, auch der Sinn davon, dass sich die Zuschauer verwirklichen und in allen möglichen sinnlose Kostüme auftauchen dort. Aber es ist so ein bisschen wie eine Event-Karawane geworden. Oder? Also hast du das Gefühl, die gleichen Leute wie am Spengler-Göpp und an den Schwingfestern und an den Skirennen siehst, die siehst du dort auch noch.
Ja, logisch.
Verkleidet. Wieso muss man sich dann... Gott, nein. Ja, lieber nicht zu tief in das
sich,
Thema.
Man sich muss verkleiden, damit man nicht erkannt wird am Montag nach dem Wochenende, wenn man sich dermaßen daneben benommen hat, wahrscheinlich nach 3 Maß. Ich glaube, dort wird das Bier auch in sehr grossen Behälter ausgeschenkt.
Vermutlich.
Ist eine Erfindung von Barry Hearn, glaube ich, oder? Oder mindestens, er hat es mindestens zu dem gemacht, wo sie jetzt ist. Vater von Eddie Hearn, wo der ein oder andere Box interessiert, als wahrscheinlich der wichtigste Box-Promoter der letzten paar Jahre. Anthony Joshua unter anderem, den er managt, kennengelernt hat, Barry Hearn. Wie hat das geheißen? Matchroom, glaube ich. Die haben das Darts-Thema gross gemacht. Hat zwischenzeitlich mal Leighton Orient besessen. Irgendwie ein Londoner Stadtteilclub, der sich im Moment, glaube ich, in der Drittliga versucht und hat dann verkauft. Und das finde ich wirklich sensationell. Er hat verkauft nach den Olympischen Spielen in London. Und zwar mit der Und West Ham hat dann das Olympiastadion bekommen im Anschluss als Heimstätte. Und Leighton Orient hat mit dem Barry Hearn auch versucht, das Olympiastadion überzukommen. Also, ich meine, der Club, ich war einmal in diesem Stadion, das ist mega herzig, so ein kleines Stadion, klassisch englisch, so ein bisschen,
Wer weiß, wie Fulham aussieht, Craven Cottage, so mit diesen Tribünen, die vorne noch so Pfosten runterkommen. Klassisch, sollte man ja nicht ändern, geht ja nicht in ein grosses Stadion. Barry Hearn gefunden, Leighton Orient kann nur überleben, wenn man das Olympiastadion überkommt. Hat dann irgendwelche Hearings erzwungen vor dem wahrscheinlich Londoner Stadtrat oder was das war. Ist dann aber unterlegen, hat dann verkauft. Und Leighton Orient ist immer noch dritte, vierte Liga. Darts macht er aber noch. Aber du bist mal im Eli Pelli gewesen, gell?
Bro, im Eli Pelli
aber nicht verkleidet.
Ja. Auch nicht freiwillig. Nein, wir haben einmal müssen aufgrund von Länderspielen, Clubmannschaften, einen Ausflug im Frühling auf London. Und dann haben wir dort irgendeinen Promo-Anlass gehabt, wo wir auf dem Eis, ja, dem Eisrink, was dort hat, im Eli Pelli, auf der einen Seite ein bisschen rumfahren, Promo-Zweck. Ich habe mich noch gefragt, was das für Promo ist, wenn es niemand interessiert. Wow. Kann man ja mal machen. Macht einfach nicht viel Sinn. Wir gespielt haben wir in den Docklands unten. Die Arena hat es dort noch gegeben. Und es war doch eine Reise, wo wir uns mit dem Bus zugemottet hätten, obwohl mit der was ist, Docklands Light Railway, glaube ich, nachher Tube, wärst wahrscheinlich mindestens der Hälfte Zeit da gewesen. Hast wahrscheinlich auch eine Stunde gebraucht. Aber ja, also nicht ein Ausflug, der einem Freude macht, aber das Eli Pelli ist mir dann geblieben. Habe ich erst ein Jahr später wieder davon gehört.
Aber du hast doch nicht mehr so Eishockey spielen drinnen. Das hat man nicht vereiset.
Nein, man hat einfach so tun.
Ah, wirklich?
Ah, es hat schon Eisband.
Ah, ja.
Das ist ein Eisring. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein öffentlicher Eislauf ist, aber es sieht mindestens so aus. Ja.
Okay.
Sieht natürlich schön spannend aus, das Gebäude. Aufgrund von der Architektur sehr spannend, ja.
Ja, im Zug von der Eventisierung von der Darts-WM, gut, die ist eigentlich ein einziges Event, könnte man ja dann eigentlich in einer Zusatzrunde in den Darts campen, jeweils noch ein paar Schleifschuhe anschnallen und sie mit diesen Pfeilen noch lassen. Ich weiss, da kann ich etwas auf diesen Schleifschuhen machen. Da stelle ich mir,
das ist eine gute Idee. Da
ist einiges schlimmer rausgekommen als beim Biathlon, kann es ja nicht. Am Wochenende der norwegische Biathlet, der im Hotel aus Versehen geschossen hat und dann gesperrt worden ist. Also, ja. Wurf- und Schiesssportarten liegt in der Natur von der Sache, dass man einen halt.
Man wünscht sich so.
In die falsche Richtung geht, solange niemand nachhaltig zu Schaden kommt. Ja, dürfen wir darüber lachen, glaube ich, ist erlaubt. Aber wir haben einen Jahresrückblick, Adro, das klingt ganz schlimm. Wir machen es, wir versprechen, wir machen es halbwegs unterhaltsam, mindestens mit unseren Mitteln. Und wir machen es auch halbwegs speditiv. Das ist jetzt der Moment, wo du lachst. Aber wir versuchen es. Wir haben uns ein paar Kategorien rausgeschrieben. Erste Kategorie, Nazi-Trainer im Fokus. Es gab diverse gegeben, die Schlagzeilen gemacht haben dieses Jahr. Murat Yakin, bekannteste Fall wahrscheinlich, habe ich da aufgeschrieben, in Schieflage. Patrick Fischer, der Hockey-Nationaltrainer, im Ungewissen. Und Inka Grings, bis vor kurzem Fußball-Nationaltrainerin bei den Frauen gewesen, in den Ferien, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, die hat mir freigestellt. Wer hat die am meisten beschäftigt in dem letzten Jahr, von diesen drei?
Beschäftigt? Vermutlich der Yakin. Ja. Grings ist sicher nicht, weil das war so kurzfristig, wo das wirklich ein Thema war. Und dann war es auch schon wieder vorbei gewesen. Und nachher ist es viel besser geworden, überraschenderweise. Ich mag mich noch erinnern, geschätzter Kollege, darf ich jetzt da sagen.
Sechs.
Grossen Lukas, der regt sich dann wieder auf. Geschätzter Kollege Dubach hat dort noch gesagt, wo die Schweiz schon nach dem Trainerwechsel gegen, glaube ich, Schweden gespielt hat. Dann habe ich gesagt, wenn wir da behandeln wir das, müssen wir da einen Haufen Platz? Und dann hat er gesagt, nein, da passiert nichts, das ist klar, das ist die Welt Nummer eins. Ja. Und nachher hat man die geschlagen. Also der Effekt von dem Trainerwechsel dort ist sicher eindrücklich. Bei den anderen zwei hat es den nicht gegeben, darum können wir den nicht, auch nicht theoretisch behandeln, die anderen. Aber der Yakin hat mich sicher am meisten beschäftigt, weil halt das Thema auch natürlich grösser ist. Fußball-Nazi ist etwas anderes als die Hockey-Nazi. Ist es so, können wir nicht um den heißen Brei umreden. Die Bedeutung ist eine andere. Die Hockey-Nazi hat jedes Jahr eine Weltmeisterschaft. Fußball-Nazi hat kein Freundschaftsspiel mehr, also fast keine mehr. Es gibt eine Nations League oder Qualifikationsspiel. Nations League, muss ich sagen, ist also schon ein bisschen Freundschaftsspiel verpackt. in einem Hasenpelz oder wie sagt man dem? Irgendwie so.
Schaf,
also das ist richtig ernsthaft, geht es dort auch nicht zu und her. Sonst müsste man nicht die Nothilfemassnahmen noch rein verstricken, wo man dann über sieben Umwege doch noch Bedeutung rausgekützelt.
Ich bin ja Fan von der Nations League. Das natürlich. Habe ich an dieser Stelle schon mehrfach gesagt. Was heisst denn natürlich? Die Schweizer Nazi ist bei den Frauen abgestiegen aus der Liga A in der Nations League, was wahrscheinlich das Beste ist, was passieren konnte. Jetzt kommt man wieder Gegnerinnen über, wo man. Also man hat jetzt einfach gemerkt, dass man in der Spitzenklasse europäisch im Moment nichts verloren hat. Das ist wahrscheinlich jetzt mal gut, dürfen wir gegen Gegnerinnen spielen, die weniger gut sind, auch im Hinblick auf 2025. Da haben wir eine Heim-EM, wo die grosse Frage dann schon ist. Erstens, schaffen wir sportlich mehr als das Minimum? Und jetzt wird es Leute geben, die sagen, ja, Inka Grings hat ja im vergangenen Sommer immerhin Gruppen überstanden in Neuseeland an der WM. Jetzt würde ich entgegenheben, hat er die Match auch geschaut. Es war nämlich furchtbarer Fußball gewesen. Ich widerspreche hier im Herrn Kessler, weil er das Gesicht verzieht. Wie so
ja, also das ist jetzt recht unfair. Also nein, das ist für die Zuhörerschaft
grauenvoll.
Irgendetwas behauptet, das ist eine Interpretationssache. Also, du vermittelst jetzt den Eindruck, also ob ich quasi das Gesicht verrissen habe, wo du gesagt hast, irgendwie sehr schlecht gespielt.
Ja, furchtbarer Fußball gespielt.
Furchtbarer Fußball gespielt. Gut, also,
keine Lösung
nach vorne. Man darf
keine Idee.
Der Frauenfußball nicht mit dem Männerfußball vergleichen.
Das mache ich nicht. Ja, die anderen Matches auch gesehen.
Und so hat noch gemacht.
Nein, in meinem Fall, also ich bin da frei von jeder Schuld diesbezüglich. Aber man hat schon müssen sagen, also man hat gegen die Norwegerinnen hat man etwas gehabt, fairerweise. Dort, das ist aber möglicherweise dann auch noch im Zwist im Lager von der Norwegerinnen zuzuschreiben gewesen. Die Philippinen mit Hängen und Würgen und gegen Neuseeland ähnlich. Das hätte auch anders können ausgehen. Also man kann sagen, am Schluss Fußball-Resultatsport. Fairer Punkt.
Da kommen wir später noch darauf zurück.
Gleichzeitig, ja, also für eine Heim-EM würde ich mir dann mehr hoffen, als einfach nur irgendwie ein Gemurks. Und für das braucht man jetzt aber vielleicht Gegnerinnen in der nächsten Zeit, wo man auch kann, man sagt ja dem Fußballjargon so schön, bespielen. Und nicht einfach nur im Bau hinten nachsäckeln. Also, was man jetzt in der Nations League hat müssen machen. Darum ist, glaube ich, der Abstieg gut. Inka Grings unabhängig, Entschuldigung.
Ja. Während die bespielbaren Gegner wären das ungefähr die Herren-Nazi in der Quali vorgefunden hat. Das wären die sogenannten bespielbaren Gegner, wo man gesagt hat, 10 Siege müssen her. Also Granit Xhaka hat das gesagt.
Er hat recht gehabt.
10 Siege müssen her. Und dann ist es ein bisschen anders rausgekommen. Es sind nicht 10 Siege.
Nein, nicht 9.
Es sind aber eine Niederlage ist dabei gewesen. Ja.
4-5-1. Klingt eigentlich nach einem Murat-Yakin-System. Wenn man sich so überlegt, das
Bilanz. Von welcher Seite her aber?
Steht wahrscheinlich nicht 4 Stürmer.
Das wäre mal.
Das wäre überraschend.
Hinter der Libero, nachher das Mittelfeld und 4 Stürmer. Ja. 1-5-4. Wäre das eine Innovation? Der Pep würde sich wahrscheinlich einmal mit dem rechten Zeigefinger an der linken Stirn kratzen und dann sagen, no.
Wahrscheinlich bringt er den wieder in Champions League-Finale, wenn er versucht, den Gegner auszucoachen.
Er hat ja letztens gesagt, am liebsten würde er mit 10 Mittelfeldspielern spielen. Mit 11 kann er nicht, weil er muss einen ins Goal stellen. Gut, er könnte den Mittelfeldspieler ins Goal stellen.
Gut, bei Barca hat er das ja eigentlich gemacht, mit 10 Mittelfeldspielern.
Ich glaube, das sind fast, ja. Also, die mehr oder weniger schon. Getutet,
als ob sie falsche 9.
Gut, aber von Pep handelt jetzt.
Eigentlich hat der Pep Podcast wirklich wenig zu tun mit dem Murat Yakin,
nein, es geht
Patrick
darum,
Fischer und Inka Grings.
Ja, genau. Wir sind aber bei diesen Qualifikationsspielen gewesen.
Von der Schweizer Mannennationalmannschaft.
Dort sind wir drauf gekommen, weil die bespielbaren Gegner für die Frauen-Nazi jetzt wieder rum sind, während sie die Männer-Nazi schon gehabt hat, nämlich in dieser
Gruppenphase,
in dieser Qualifikations-
Und du wolltest sagen, be careful what you wish for, wie wir.
Ich weiß nicht, ob man sich die bespielbaren Gegner, die leitet man sich so ein bisschen zurecht, je nachdem. Und wenn man sieht, dass es dann nicht funktioniert, dann sind sie dann gleich nicht so einfach zu bespielen, sondern es werden dann richtige Knacknüsse raus oder wieder schwierige Gegner, weil sie eben nicht gleich gut sind wie man selber oder nicht in der gleichen Hierarchiestufe sind wie man selber. Und dann kommt wieder das zum Tragen, was man so allgemein einfach als logisch anschaut, nämlich dass weniger renommierte Gegner auch weniger Druck haben. Also spielen sie ganz anders, als wenn sie selber Favorit sind, wenn es das überhaupt gibt in diesen Positionen. Irgendwann ist ja irgendjemand der Letzte von der Weltrangliste. Das ist quasi das Aschua von der Fußballwelt. Und die müssen dann gegen niemanden gewinnen, haben sie also am schönsten. Aha. Das Problem ist, es gibt einen Grund dafür, dass sie nie gewinnen müssen. Sie sind nämlich die Schlechtesten. So funktioniert das Prinzip. Also schafft man auch mit dem Druck eigentlich als Profi, oder? Da kann man sagen, gut, die sind schlechter als wir, die müssen wir schlagen. Ja. Die Kehrseite davon ist, dass die weniger Druck haben. Und mit dem hat die Schweiz ein bisschen Mühe gehabt in dieser Quali-Phase. Hat man das Gefühl gehabt.
Kann man sagen.
Wenn es nicht das war, dann musste der Trainer daran schuld sein. Das hat man jetzt aber herausgefunden, das war es auch nicht gewesen, weil wenn es das gewesen wäre, hätte man ja nicht verlängert mit dem oder hat gesagt, du darfst jetzt noch in die Endrunde gehen. Das hat man eigentlich vorher schon gesagt, bevor man gewusst hat, wie es dann rauskommt, was irgendwie auch ein ganz seltsames Vorgehen ist.
Ja, dass man es gesagt hat, einverstanden, dass sich
das kann man ja intern sagen
und automatisch verlängert, das muss man ja wahrscheinlich so machen. Sonst hast du einen, der dich qualifizierst damit und dann sagt er, ach, geh zu Inter Mailand, tschüss zusammen. Hm. Ist auch blöd.
Was nicht, ob der Sommer da Freude hat.
Wenn er ihn dort auch noch hat.
Und der da auch noch.
Also. Wieso, du setzt dich auf, ne?
Ja, ja gut, der Kobel ist verletzt, nein, wenn er sollte spielen. Aber wer? Bleibt ist ja niemand mehr.
Aha, so. Ja gut. Also ich meine, Jan Sommer hat, glaube ich, ein gutes Standing in der Nazi.
Ich glaube, der Jan Sommer darf auch...
Aktuelle Nazi-Trainer scheint da nichts daran zu ändern.
Nein, es gibt auch keinen Grund dafür. Der darf jetzt da noch am Goal sein. Also, würde ich sagen, also hat er sich verdient. Also gut. Über den müssen wir nicht reden.
Also, machen wir nicht.
Aber der Jacken ist schon Schieflage, was du da geschrieben hast. Ist
korrekt.
Absolut korrekt, ja. Also man hat wirklich Zweifel gehabt und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft so auf den Trainer reagiert, wie sie eigentlich reagieren sollte. Aber vielleicht hat man da etwas hineininterpretiert. Also die ganz schlechten Spiele zum Teil, da muss man jetzt nicht mehr zu nahe treten. Zum Beispiel, was mir ganz tief eingefahren ist, war ein Spiel gegen Belarus.
Das 3-3.
Das 3-3. Die Art und Weise, wie man die Goal kassiert hat, das geht ja eigentlich nicht. Und auch die Art und Weise, wie die Schweiz nachher das Spiel noch ausgeglichen hat, das war so keine Qualität gewesen, keine internationale, wie einfach die Goal gefallen sind auf beiden Seiten. Also, ja, sollte eigentlich nicht sein. Wenn man sich an die WM erinnert, letzten Termin, wo wichtig war, dort hat die Schweiz zwar auch nicht wahnsinnig überzeugt, wenn man das 6-1 oder 1-6 Portugal mal ausklammert, aber gleich solid gespielt und defensiv relativ sicher gestanden. Ich glaube, das ist etwas, was die Mannschaft ausgezeichnet hat. Eine Zeit lang hat man sogar davon geredet, am Jacken seine Jungs, aber die kriegen kein Goal, auf das kannst du dich verlassen. Das war plötzlich nicht mehr rum gewesen. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage.
Dann hätte jetzt gerne eine Antwort von dir.
Weil sie einander nicht verstehen im Moment. Also offensichtlich, entweder redet man nicht vom Gleichen, wenn man miteinander redet, oder es gibt sonst Gründe, warum man sich nicht versteht oder nicht will verstehen. Aber ich meine, es ist letzte Woche mit jemandem geredet, der gesagt hat, ja, wenn du dermaßen viel Unruhe und atmosphärische Störungen hast in einer Kabine und um eine Mannschaft, um irgendwann dreht das auf den Platz, das lässt sich nicht vermeiden, irgendwann ist es genug. Also du kannst das nicht ewig weghalten. Du kannst zwar Unruhe haben rundherum, wenn es in der Mannschaft stimmt, also kann man zum Beispiel auf Luzern oder so schauen, aber wenn du zwischen Mannschaft und Trainer oder mannschaftsintern dermaßen Unruhe hast, irgendwann rächt sich das oder schlägt sich das nieder. Also schütten können die. Ich meine, wenn man das Nazi-Kader durchgeht, das ist eine Mannschaft, die viel bessere haben wir also nie gehabt in der Geschichte des Schweizer Fußball. Ich glaube, das darf man sagen, ohne dass man jetzt da irgendwie jemandem Honig ums Maul schmiert. Und gleich bringt man es im Moment nicht her. Und das ist, ich glaube, die müssen recht viel reden, die nächsten 3-4 Monate. Gesprächstherapie weiss ich jetzt nicht gerade, aber man sagt dann immer so, knallhart, ehrlich Meinung sagen. Ich glaube, das wäre bitter nötig, dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
Wann sollen sie denn das machen?
Ja, man hat jetzt ein halbes Jahr Zeit.
Ja, aber die sehen sich ja nicht März so oft.
Testspiel
und ja, gut, das ist ein Termin.
Und dann hat man die EM mit Gruppenspiel gegen Ungarn, Schottland und Deutschland. Eine Gruppe, die man muss überstehen.
Gibt es eigentlich keine Diskussion. Die Ungarn und Schotten
auch. Ja, genau. Völlig zu Recht. Aber nein, da kann man nicht letzt sein. Und
aber das sind ja genau der Gegner jetzt. Die würde man sagen, genau. Gut, die Deutschen weiss nicht aufgrund von der letzten Ergebnisse. 2-3 gegen Türkei, 0-2 gegen Österreich. Eigentlich für uns auch bespielbar. Müsste man sagen, ja, gut, oder? Wenn es so aussieht. Und es sind immerhin die Deutschen, die können sich nie auf eine Aussenseiterrolle berufen. Es geht einfach nicht. Oder vor allem, wenn wir in Schweiz kommen, dann müssen die Favoriten sein. Eigentlich, ja, auch absurd, wenn wir im Hockey gegen die Deutschen spielen und wir müssen Favorit sein, obwohl sie Vize-Weltmeister sind. Auch absurd, aber so sind zum Teil die Positionen verteilt. Aber sonst, ich meine, gegen die Schotten kannst du nur verlieren. Wenn sie schlafen, hey, müssen wir, die können ja nicht. Also,
ja, das ist aber Kunst.
Die haben Leute wie der McTominay von Manchester United, die können einem furchtbar wehtun. Jetzt meine ich nicht im physischen Sinn, sondern ja, einer, der in der Premier League kann Bälle reinpumpen, dann kann es auch gegen die Schweiz. Das wissen die ganz gut. Also so einfach ist es dann nicht. Dann hast du aber das Gefühl, du müsstest die gleich schlafen. Also das kann ganz komisch ja, rauskommen.
Schotten hat es zum Beispiel aber die Dichte.
Nein, aber die sind grundsätzlich sind die wütig, die Schotten. Meistens auf die Engländer. Wenn die nicht rum sind, einfach alle anderen. Ah. Und die Ungarn sind sehr, sehr unberechenbar. Der Soboschlei, den sie haben, der bei Liverpool spielt, die haben noch mehr derig Einzelkönner.
Ja, du musst eine funktionierende Mannschaft haben.
Du musst eine funktionierende Mannschaft haben, das meine ich damit.
Das du ist nicht das, einfach, was man muss anbringen.
Wir sind besser. Ich frage mich einfach, wenn die miteinander reden. Nach dem letzten Spiel, das man verloren hat in Rumänien, hat sie dann schnell mal geheißen, ja, jetzt müssen wir reden, jetzt müssen wir analysieren. Ich bin sicher, die sind nachher abgereist, alle, in alle Himmelsrichtungen. Und nichts, aber gar nichts ist analysiert worden dort. Wahrscheinlich auch zu Recht, weil was bringt das? Du müsstest ja sofort mit dem können auseinandersetzen. Du kannst nicht im März dann nochmal kommen, ah, übrigens, da haben wir das Rumänien-Spiel nochmal, weil das wäre viele Busterei, oder? Also dann Hockenspieler dort und das Rumänien-Spiel nochmal anschauen und sagen, was willst du jetzt mit dem Rumänien-Match noch? Schauen wir doch führen.
Ja, aber kannst nicht, ja, das hätte ja der Nationaltrainer nach der WM schon wollen machen. Hat es auch gemacht, nach dem 1-6 gegen Portugal. Das ist auch nicht so gut rausgekommen. Da hat sich jetzt einiges aufgestaut, offenbar. Aber vielleicht musst du ja nicht die ganze Gruppe zusammenpferchen, sondern als Nationaltrainer hast du ja jetzt eben Zeit. Du kannst die Leute besuchen, kannst noch einmal deine Vision erklären, deine Erwartungen, machen sich auf gewisse Sachen einigen und dann führst du im März die Fäden zusammen, wenn die Länderspielpause ist.
Aber, ja.
Und dann läuft das.
Ich glaube, da ist das Tisch durch
Problem gelöst
zwischen Mannschaft und Trainer. Das okay. Lässt sich auch nicht mehr zusammenfügen. Ich glaube, die haben nicht die gleiche Idee. Da hat sich irgendetwas erledigt. Was noch rum war, ist an Restanz, an taktischer Natur von Petkovic. Deckt sich nicht mehr mit dem, was der Jakim macht. Und die Mannschaft hat abgelöscht, abgeschaltet.
Das ist irgendwie so.
Ja, aber das muss doch irgendwo herkommen, weil er ist ja nicht unsympathisch. Also, wenn du den Effekt hast, der Trainer ein unsympathisch, wo der Mannschaft zu Geist geht, aber eigentlich gut wäre, ist aber nicht der Fall. Nein, im Gegenteil, ist sehr sympathisch, aber irgendwo stimmt es. Die Spieler fangen nicht an. Also, da kannst du auch sagen, ein falsches System. Selbst mit dem vorzitierten 1-5-4-System kannst du gegen Belarus nicht so schlecht aussehen, wie die ausgesehen haben. Das ist wie eine Arbeitsverweigerung.
Das ist jetzt natürlich die grosse Frage. Werden wir nie können überprüfen, weil nie ein Trainer derartige Hasardeure Versuch macht, aber also faktisch, wenn wir sagen, voranschauen, es gibt genau eine Möglichkeit, nämlich jetzt besser machen im nächsten halben Jahr, wenn es gut rauskommt, bleibt Murat Yakin wahrscheinlich Trainer und sonst diskutieren wir, wenn es blöd läuft, im März schon wieder, ob das jetzt gut kommt.
Aber das ist dann auch, das ist ja dein Kernkampf, oder? Dann hast du ein paar Freundschaftsspiele.
Das mal den Julian Nagelsmann.
Ja, aber das nützt dir eben dann nichts, wenn du dann das Gefühl hast, jetzt müssen wir gut aussehen. Genau, jetzt nützt dir ja nichts. Ja, Machen wir weiter.
Unbedingt.
Machen wir weiter.
Gehen wir zu den Schwinger.
Gehen wir zu den Schwinger.
Es ist ja geschwungen worden, der Sommer. Der vergangene Sommer. Es ist, kommt einem sehr lange hervor. Aber es ist eigentlich Grosses passiert, muss man sagen.
Es war ein eidgenössischer Anlass gewesen. Und das sind, wie viel haben wir? Ein Jahr zwischen den ESAFs sind drei jeweils. Mhm. Und alle drei Jahre haben wir entweder Kirchberger oder das Unspunnenfest.
Exakt.
Und jetzt haben wir das Unspunnenfest gehabt. Muss da aufpassen, wenn man Zürich bietet, und da sind wir, darf man nicht sagen, dass man das Unspunnen eigentlich schöner findet als das Kilchberg.
Das darf man.
Dann sind aber Zürcher beleidigt.
Das macht nichts.
Macht nichts.
Ach, also wer beleidigt ist wegen dem, der ist noch schnell beleidigt, oder?
Ja. Ich finde einfach vom Gebiet her, ist einfach urchiger. Kirchberg ist ja nicht, das ist ein urbaner Raum eigentlich.
Bin ich, ja.
Bin ich oberhalb von Wollishofen.
Mit der S-Bahn herfahren, ja. Schöne Aussicht.
Sehr schön, sehr schön, aber nicht das Urchige, wo ja, das Unspunnenfest hat. Das ist dort bei
Interlaken.
Interlaken, genau.
Ja, Interlaken Ost oder Interlaken West?
Weiss
man das eigentlich?
Gibt es das überhaupt?
Also es gibt, also
in den ländlichen Gebieten hat es ja nicht so viel Platz wie jetzt bei uns hier.
Aber das sagt
in der Metropole. Man,
es hat doch zwei Bahnhöfe, Interlaken Ost und Interlaken West. Ich weiss nicht, es ist wie Grenken Süd und Grenken Nord, wo auch immer unklar ist. Warum?
Jetzt wird es abstrus.
Was hat das sollen? Ne? Das ist verwirrend.
Ja gut, also, es gibt auch Davos Platz und stimmt. Davos Dorf. Und ja, das ist auch sehr nah beieinander.
Ja.
Gut, also ob Ost oder West, sehr schön dort. Und das Unspunnenfest, da hat der Sammy Giger gewonnen.
Ja. Und jetzt hat er schon zwei von diesen Anlässen mit eidgenössischem Charakter, wenn ich es richtig ausspreche, so sagt man dem. Er hat nämlich das Kilchberg gewonnen. Und jetzt, wenn es nach dir geht, das noch ein bisschen schönere Fest im, im Raum Interlaken. Also sprich, wenn man jetzt mal kurz innehält, stellt man fest, da hat einer, der sogenannte Schwinger Grand Slam, wie man so schön sagt, schon fast komplettiert. Zweitens eigentlich in Anführungszeichen nur noch das Eidgenössische. Jetzt gibt es beim Sammy Giger ein Problem. In den letzten Jahren hat es immer dann, wenn es um mehrtägige Anlässe gegangen ist, ein bisschen gehakt. Also es ist zweimal am Eidgenössischen an den letzten beiden Eidgenössischen als mindestens Mitfavorit, 2019 sicher als Topfavorit hergekommen und hat dann, ja, man kann es so sagen, sportlich versagt, hat nicht funktioniert, hat relativ früh einmal schon die Segel müssen streichen und dann hat er sich so ein bisschen den Ruf erarbeitet von dem, wo, wenn es zählt, nicht parat ist. Das kann man nicht sagen. Jetzt hat er zwei von den drei grossen Festen gewonnen. Ist eigentlich, wenn er jetzt das Eidgenössische Anna irgendwann sollte holen, dann ist er auf Level Christian Stuck, Jörg Abderheide. Das sind dann so etwa die Titularen. Also, eigentlich noch erstaunlich für einen, wo man sagt, hat er das Nervenkostüm? Oder ist es wirklich so viel schwieriger, den zweiten Tag irgendwie zu überstehen? Also, wobei er ja eben oft am ersten Tag schon das Fest eigentlich verloren hat.
Gut, das kann eigentlich nur ein mentales Problem gewesen sein. Also, ja, von der Physis her gibt es ja keinen Zweifel, dass er das Zeug hat, um jedes Fest gewinnen im Prinzip. Wie bei allen Sportlern geht es so fest um den Kopf. Und ich glaube, als Einzelsportler sowieso, wenn da irgendetwas nicht stimmt. Und dann halt, ja, das ist natürlich nicht das Gleiche. Normales ganz fest gewinnst oder ein eidgenössisches und jedes Mal als Favorit in das reingehst, ich glaube, da braucht es vielleicht einen Reifeprozess. Ich glaube, der hat der Giger jetzt durchgemacht, hat ein paar Sachen verändert, lässt sich plötzlich mit Sponsoren ein, finde ich überhaupt nicht verwerflich oder das ist nicht der Grund dafür, dass ich das erkläre oder sage, sondern für mich ist es einfach auch ein bisschen eine Erscheinung beim Giger, dass er sich verändert hat, also ein Beweis dafür, dass er sich verändert hat. Wenn man an das Unspunnenfest zurückdenkt, der erste Gang ist ja auch noch nicht so sonnenklar gewesen, glaube ich. Bin nicht einmal mehr sicher. Wer,
Gegen Fabian Studemann hat er geschwommen. Geschwommen?
Geil.
Ja, gut, der Thunersee ist nicht weit dort. Ja. Gegen Studemann hat er geschwungen dort. Also es ist das Duell von der zwei Saison, ja, Überflüger, wenn man so will. Ja. Und hat dort zwar nicht mit einem glatten 10, sondern mit einem 9-7-5 gewonnen. Nachher auf dem Notenblatt, falls es die interessiert, die Herren Gasserburger, Capani, Moser und der Adrian Walter ganz am Schluss. Also vernünftige Gegner. Und ich weiss nicht, haben wir noch Fragen an den armen Mann? Oder auf was hast du rauswählen mit dem ersten Gang?
Nein, das ist dort ein bisschen. Dort hat man das Gefühl gehabt, das ist eigentlich der Stolperstein. Wenn er den nicht herkriegt, dann gerät er vielleicht wieder in das Zweifeln rein. Aber ich meine, das sind dann die ersten drei Gänge sind alles keine Zehner gewesen. Also hat er müssen schaffen am Boden, was ja auch zeigt, dass ein gewisser Reifeprozess durch ist, dass du nicht auf die Tutti gehst und einfach sagst, ich muss nur eine Zehne und sonst geht es nicht. Dass da schon etwas passiert ist mit dem. Darum habe ich auch das Gefühl, dass für den das nächste Eidgenössische
25, anderthalb Jahre in Mollis, Glarus.
Oh je.
Es ist, wie es ist.
Hillbilly Country. Ach, aber auch schön dort. Komm. Wenn man gerne Föhn hat zum Beispiel. Immer windig. Dass der Reifenprozess noch weitergeht und wenn er sich nicht verletzt und noch Lust hat, im Alter dem von 27 eigentlich, ja, müsste man jetzt die Frage stellen, wer soll den denn aufhalten, wenn es da niemand geschafft hat?
Ja, gut. Also ich bin gespannt, wie es im Pirmin Reichmuth weitergeht, wo ja sehr ein gutes Unspunnenfest gemacht hat, seltsamerweise aber gegen Gappani verloren hat dort, was mich tatsächlich überrascht hat. Und nachher glaube ich schon die jungen Berner, Studemann, Walter, auch Burger, wo nachher, also es könnte so kommen, wie sich die Restschweiz nicht erhofft hat, nämlich dass die jetzt jedes Jahr wieder stärker werden und die Berner Dominanz, die man jetzt über ein Jahrzehnt darauf gewartet hat, dass die endlich endet, dass die gar nie aufhört, sondern dass das ein Perpetuum mobile ist eigentlich und es einfach immer ein paar wackere Ost- und Innerschweizer hat, Nordost- und Innerschweizer hat, wo da irgendwie zwischendurch mal wieder einen Nadelstich setzen können. Aber ich glaube, das werden wir jetzt sehen. Ich bin gespannt, was am nächsten Höhepunkt mit eidgenössischem Charakter passiert. 2024 gibt es nämlich ein Fest, das auch wieder gross ist. 125 Jahre eidgenössischer Schwingenverband. Hat eigentlich schon im 20. Mai stattfinden, ist dann wegen Corona verschoben worden, mehrfach. Und dann hat man irgendwann gefunden, ach komm, wir tun uns doch ins 24. Das ist nämlich noch kein eidgenössischer Anlass. Für uns perfekt als Journalisten, haben wir jedes Jahr etwas. Also, wir beklagen uns sicher nicht. Und dort können wir dann den Drucktest gerade noch einmal machen, beim Giger, aber auch bei den anderen, die sich jetzt anschicken, da in den nächsten Jahren ganz vorne mitzumischen. Also ich glaube, dass auch mein Giger, er muss es logischerweise beweisen an einem Eidgenössischen, das ist klar, aber ich habe schon das Gefühl, dass man da so eine gewisse Reife feststellt. Eben auch so die Abkehr, du hast es gesagt, von dem Dogma, keine Sponsoren, möglichst wenig Medien, ich glaube, ein bisschen entspannt sein, das ist gut für ihn.
Es passt irgendwie ins Bild rein, ja. Eben das sich abschotten vorher, wo man sich vorstellt, da hast du auch mehr Zeit zum Überlegen. Und das geht alles ein bisschen ins Gleiche rein. Ja. Wechseln wir die Unterlage, würde ich sagen. Genau. So wie es jetzt gerade passt. Mindestens in der Höhe ist sehr viel Schnee, schöner Schnee zum Teil. Der Rodi hätte wieder einen alten Badia. Zuletzt, der zweite Lauf hat ja geführt nach dem ersten, wie es so ist bei ihm, aber dann recht unter Druck gewesen, weil der Lauf vom Zubcic.
Philipp Zubcic, der Kroat. Also man muss dazu sagen, du redest vom Riesenslalom vom Sonntag, wir nehmen am Montagmittag auf und am Montagmittag ist er schon wieder ein Riesenslalom in Alta
Badia. Schon wieder ein
wo wieder der Marco Odermatt führt nach dem ersten Lauf. Wir wissen allerdings noch nicht, wie der zweite Lauf wird enden. Darum
sind wir uns das verziehen. Wir reden von dem am Sonntag, genau. Wo man das Gefühl hat, jetzt verwünscht es noch, weil der Lauf, den er runtergeleitet hat, schwierig. Ist dann auch die Laufbeste Zeit gewesen. Aber der Rodi mit einfach eiskalt und hast das Gefühl, er muss dann gleich sehr, sehr nahe an sein persönliches Limit her und bringt das einfach ab, ohne dass er irgendwo einfädelt oder übertreibt.
Das ist schon...
Das ist beeindruckend, ja. Du hast das Gefühl, was soll dem noch passieren? Also, ja. Und die Schlussfrage ist dann, wer soll denn den schlagen? Kann sich eigentlich nur noch selber schlagen, wenn er auch der Hang einfach so meistert. Was doch die ein oder andere Passage hat, wo, wenn du es übertreibst oder nur einen Moment lang Konzentration nicht stimmt, dann haut es dich raus dort.
Ja. Also, ich meine, was beim Marc Odermatt noch kann kommen, ist dann irgendwann der erste Weg, ob sie in der Abfahrt. Der fehlt ihm immer noch. Ist noch lustig, ist Jasmin Fluri nicht vor dem Odermatt Weltcup-Abfahrt gewonnen? Also Abfahrtsweltmeisterin geworden und dann hat man gestaunt und denkt, ja, schafft sie das echt im Weltcup? Ah nein, jetzt ist es überhaupt nicht lang gegangen, hat sie es auch noch nachgeholt. Sehr schöne Geschichte. Also die scheint auch nach dem Wechsel von der Skimarke ziemlich zügig weiterzugehen. Beim Odermatt muss man sagen, der hat mit dem Alexander Amod Kilde zum Beispiel in den Speed-Wettbewerben natürlich einen harten Gegner. Und dann fahren noch so die Bryce Bennett, wie jetzt zuletzt in Val Gardena, plötzlich Anna 3, wo man nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Aber irgendwann muss natürlich der Sieg kommen. Was beim Odermatt beeindruckend ist, ist natürlich schon, der hat jetzt wirklich 5 Rennen in 5 Tagen und vorbehaltlich, dass etwas passiert in dem zweiten Lauf am Montag. Nachmittag wird er da überall auch ausgezeichnete Resultate können vorweisen. Also es ist dann schon auch körperlich extrem beeindruckend. Also, ich habe gelesen in einem Artikel von unserem geschätzten Kollegen Marcel Wehperen, dass man im Wissen darum, dass der Kampf am Gesamtwettkampf da besonders anspruchsvoll wird dieses Jahr, dass man noch einmal mehr in die Physis investiert hat im Sommer und eigentlich weniger ins Skifahren. Was dann im Umkehrschluss eigentlich heisst, dass er je länger das die Saison geht, desto besser noch Skifahren. Also der fährt sich sozusagen, Skifahrer ist erst in Form. Mir würde also grauen als Gegner. Und auch wenn es um den Sportler vom Jahr geht, würde es mir grauen als Gegner. Ich glaube, der wird, da sind wir jetzt auf Federer-Territorium irgendwie langsam. Also ich glaube, da muss viel passieren, dass in den nächsten Jahren bei den Sports Awards erst gerade wieder durch.
Ja gut, weißt du nicht, was passiert. Ich wollte sagen, vielleicht kommt irgendwann auf so ein Rasenmäher und schnappt den Titel wieder weg. Voraussichtlich nicht, aber könnte passieren. Ja, wenn er so weitermacht, ja, wenn du ihm zuschaust, er ist ja auch von der Erscheinung her sehr fit und relativ wirkt, ich sage jetzt mal, ich hoffe, er ist nicht beleidigt, wenn es filigran, also auch nicht zu viel Gewicht, das er muss rumschleppen, sagen wir es so. Mit dieser Lichtfüßigkeit, wo er sich bewegt auf dieser Piste, sehr elegant. Sieht auch lässig aus. Und da gibt es auch noch die Lara Gut, wenn wir im Skifahren sind. Was die leistet, finde ich auch sehr beeindruckend. Und wohlwissend, dass sie auch polarisiert. Und das ist etwas, was mir immer sehr imponiert. Wenn, vor allem bei den Skifahrern haben wir Schweizer ja, so ein bisschen Tag gewohnt. Das sollten, sowohl Männchen als auch Weibchen sollten so Skischätzchen sein, so ganz brave eigentlich, ja, so Schätzchen halt, möglichst ohne Ecken und Kanten. Und die Lara Gut macht das eigentlich seit Jahren auf ihre eigene Art und Weise und stößt zum Teil die Leute auch ab und zu mal vor den Kopf, ihren eigenen Willen, ihren eigenen Weg und sehr erfolgreich. Da kann man eigentlich auch noch den Hut ziehen. Vor so jemandem muss dann in der Schweiz gleich schafft, sehr beliebt sein. Und ja, es gibt andere, die dann beliebter sind, die einfach konform sind, ja, die dem auch Rechnung tragen wollen. Und ja. Durchgrinsen, das schafft Lara ohne Durchgrinsen, sagen wir es mal so.
Ja, also, ich tue mich dort manchmal ein bisschen schwer. Und zwar nicht, weil ich finde, es muss jemand durchgrinsen und immer fröhlich und lieb sein. Ja, jetzt schon, auch wenn ich mitbekomme von Journalisten, Kollegen, jetzt kann man sagen, ja, Gefühl von Journalisten interessieren niemand. Stimmt, aber gewisse Fragen in Sachen Professionalität diesbezüglich würde ich dann schon stellen, manchmal. Ich glaube aber, dass sie unbeliebt ist, ehrlich gesagt. Also das sehen wir jetzt ja gerade bei der Wahl zu der Sportlerin vom Jahr. Sie ist das weibliche Pendant von Marc Odermatt dieses Jahr. Offensichtlich kommt sie ja an. Und also, das hat logischerweise damit zu tun, dass sie erfolgreich ist. Das hilft immer. Sonst sollte man auch nicht Sportler, Sportlerin vom Jahr werden, sondern irgendwie
ja, aber
Sympathiepreis sie, gewinnen irgendwann.
Sie hat nicht den Status wie früher, zum Beispiel sind die Skischätzle gewesen, so die Erika Hess.
Aber die Zeiten sind Gott sei Dank sowieso vorbei.
Vreni Schneider, die dann noch, was hat sie noch, Folklore-Karriere gestartet auf einem anderen Feld als, als Volksmusikantin. Irgendwie.
Ja, aber also, Skischätzle, so, wenn wir ja sowieso, das ist ja langweilig.
Natürlich ist es langweilig, ja, aber es ist immer so ein bisschen
aber der Odermatt ist auch nicht ein männliches Pendant zu einem, was auch immer das genau ist, Skischätzli. Also der sagt, was er denkt, ob es jetzt um Fiss oder um seine Gegner oder um sonst etwas geht, relativ findet klare Worte. Also ich würde jetzt sagen, dass, da gibt es ja schon auch noch andere.
Was für andere?
Eben, die Odermatt zum Beispiel.
Aha,
die
können, ja, ja, etwas können logisch. Sagen, oder? Nein, klar.
Beat Feuz war auch immer einer, der das Move gemacht hat. Ich glaube auch im aktuellen Team, bei den Mannen, Jul, Murisier etc. Das sind ja nicht, das sind ja keine Schweiger, die nur politisch korrekte Sachen sagen. Michel Gysin, wenn man der ein Mikrofon herhebt, hört nicht auf mit reden. Und meistens ist es interessant.
Ja.
Also von dem her. Aber
gut.
Lara Gut-Berami völlig zu Recht Sportlerin des Jahres wurde. Ich mag nur nicht, oder auf das reagiere ich irgendwie allergisch, so dass ich gegen alle, das verstehe ich nicht, weil sie ist niemand gegen sie.
Das weiss ich nicht. Das ist vor auch angetönt, wohl das Kundschaft, die dann die Rennen konsumiert und auch die Ergebnisse und Berichterstattung konsumiert, nicht interessiert, wie sie mit den Journalisten zusammenarbeitet.
Genau.
Das eben doch einen Einfluss hat auf Berichterstattung.
Das ist jetzt ein Unterschied.
Sportjournalisten.
Wir aber nicht klären,
das wissen wir. Wir sind ja beide in dieser Zunft drin. Ja. Neid und Missgunst keine unbekannten Emotionen sind in unserem Feld.
Die Frage ist, was man daraus macht.
Aber das ist komm, die Frage. Machen wir weiter.
Wir müssen weiter, weil sonst ist das Jahr fertig und wir noch nicht.
Und im Sinn vom Fußballtrainer Gross.
Als Anregung, Hakan, doch nicht als Kritik.
Anregung für 2024. Wir haben ein paar. Die erste kommt von mir. Flicken der Wahr. Endlich. Videoschiedsrichter eingeführt worden vor mittlerweile mehr als 5 Jahren. Man hat sich wahnsinnig grosse Hoffnungen gemacht, dass der Fußball gerechter wird. Man wird nicht alle Probleme lösen können. Aber saubere Prozesse, warum eigentlich nicht, das müsste eigentlich möglich sein. Irgendwie schaffen wir es im Moment nicht. In keiner Liga wirklich. Je höher die Liga im Normalfall, desto besser. Wir haben das Beispiel in der Premier League, wo man ein Offside-Goal beziehungsweise ein, wie ist es gewesen, ein Goal nicht gegeben hat wegen vermeintlichem Offside, weil man einfach gelauert hat. Ja, das zeigt, dass es doch noch relativ viel Arbeit ist. Lustigerweise, die meisten anderen Sportarten schaffen es mit auch mal zwischendurch einem Nebengeräusch, aber es geht eigentlich nur den Fußball nicht. Flicken es endlich, sonst können wir dann wirklich aufhören.
Ja, machen wir. Und im gleichen Thema dann sind wir dann mit den Schiedsrichtern, die sind betroffen von dem VAR. Wie man mit den Schiedsrichtern umgeht, im englischen Fußball hat man jetzt den Versuch gemacht, da werden die Schiedsrichter zum Teil schon mit dem Mikrofon ausgestattet und die Kundschaft kriegt dann mit, wenn mit den Schiedsrichtern umgegangen wird. Das alles im Sinn von, wir müssen zuoberst anfangen. Das ist noch nicht ganz zuoberst passiert. Aber in der Premier League zum Beispiel haben sie die gelbe Karte für Dissent eingeführt. Das heisst, wenn jemand seine Unzufriedenheit zeigt, gibt es die gelbe Karte. Das wird auch durchgezogen. Nicht mit letzter Konsequenz. Bälle wegtreten nach dem Pfiff und so weiter, haben sie schon wieder ein bisschen nach. Aber der Sinn von dem Ganzen ist, mehr Respekt für die Schiedsrichter. Wir sehen, was in der Türkei passiert wird. Das ist sicher das negative Paradebeispiel, wenn man das so will, was alles möglich ist. Und man hat gemerkt, und das ist das Wichtigste, finde ich, dass es so nicht weitergehen kann. Und da ist die Premier League einmal mehr Vorreiter. Leider passiert in der Schweiz hinsichtlich dem Thema eigentlich fast nichts, obwohl das relativ einfach wäre, dass man sich das einmal vorknöpft und sagt, das akzeptieren wir einfach nicht mehr und gut ist. So.
So. Ja, noch eine Anregung. Der Skiwagen präparieren. Es gibt ein paar einfache Sachen, die man machen kann. Hat schon auch. Jetzt bin aber ich dran. Achtung, jetzt habt ihr fest. Zum einen sollte man einfach nicht dauernd über den Atlantik fliegen, sondern den Kalender irgendwie mal wieder in Ordnung bringen. Das ist das eine. Das andere, mit den ganzen abgesagten Speedrunnen, genialen Einfall über das Wochenende, den ich unbedingt noch mit dem Marcel W. Perren besprechen will. Könnte man nicht versuchen, nein, der Herr Kessler macht gerade gestern, obwohl er ja vermutet, dass er wieder Parallelwettbewerb ja. wieder einführen könnte. Nein, sicher nicht. Nein. Also, für jedes Speedrunner, das abgesagt muss werden, weil das Wetter nicht gut ist, das lässt sich nicht vermeiden, ist ein Freiluftsport, ist auch halb so wild, streichen wir ein, entweder Slalom oder Riesenslalom, aus der Wertung für den Gesamtweltcup. Also das heisst, wenn man wir schauen, dass am Schluss, im Moment sind es glaube ich 13 Rennen pro Disziplin, das heisst, wenn sie der einen Disziplin plötzlich nur noch 12 kann geben, dann schauen wir, dass sie auch eine andere Disziplin auch nur 12 gibt. Für die Spezialisten zählt selbstverständlich dann immer noch die Slalomwertung in diesem Beispiel jetzt. Es gibt immer noch Preisgeld, es ist immer noch ein Weltcup-Sieg. Man muss einfach noch festlegen, welcher das nicht zählt.
Und wann macht man das?
Gibt es Streichresultate oder tut man von hinten nachher streichen oder von vorne oder von der Mitte? Da wird dem Johann Elias sicher etwas in Sinn kommen, aber das wäre meine Anregung. Du hast noch eine letzte.
Die Hockey Champions League, ja, wo das letzte Schlagzeilen geraten ist, weil Roman Červenka nicht spielen durfte, weil der tschechische Verband darauf gepocht hat, dass er zum Appell antritt, 48 Stunden vor einem Länderspiel, wo mehr oder weniger unbedeutend war. So, die Hockey Champions League fristet ein Schatten da sein. Man nimmt sie nicht ganz ernst. Gleichzeitig hat Spieler und Trainer, die eigentlich den sportlichen Wert sehr schätzen. Was macht man? Also, wenn man das wirklich will durchziehen, dann muss man da wieder ein mehr oder weniger ein Vorsaison-Turnier daraus machen, wie es mal war. Oder ein bisschen ausdehnen, aber nicht bis ins neue Jahr reinbieten. Also die Hockey Champions League, ich sehe die Vergleich auch als sportlich mindestens ein bisschen wertvoll. Aber das ausgewalzte Programm, das stört nicht nur die Zuschauer, weil die kommen offensichtlich nicht. Und weil man da in einem Markt ist, wo Unterhaltungsindustrie ist, mehr oder weniger, muss man sagen, wenn die Zuschauer nicht kommen, dann stimmt etwas nicht. Sollte man darauf reagieren und nicht mehr, sondern weniger anbieten. Vielleicht klappt es dann.
Gehen wir zum Endspurt.
Machen wir.
Endspurt.
Auslaufende Trainer, das Thema, das wir uns gerne und ausufend damit befassen. In der Super League haben wir den Bo Henriksen vom FCZ, Raphael Vicky von IB und Fabio Celestini von?
Vom FC Basel.
Genau. Wer ist im August noch im Amt? Das würde mich wundern.
Das kann ich dir sagen, Fabio Celestini.
Ah, warum das? Ja. Die anderen.
Henriksen, glaube ich, das ist vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, also das hat man schon längst verlängert. Er ist so gut in die Saison gestartet, hat insgesamt ein gutes Kalenderjahr. Es würde mich wirklich überraschen, wenn man dort würde verlängern. Raphael Vicky, Fußballer, gibt es dann doch irgendwie immer noch ein paar offene Fragen bei IB, auch wenn er jetzt wieder die Tabellen anführt. Wenn man überwintert europäisch, resultatmäßig kann man nicht viel motzen. Gleichzeitig junge Spieler relativ wenig Einsatzzeit, zuletzt John Björnsson, der sich am Wochenende kritisch geäußert hat. Und mit seinen Vorgängern Hütter und Seoane hat man jeweils im alten Jahr noch verlängert, wenn im Sommer der Vertrag ausgelaufen ist. Da lässt man sich jetzt dann schon auffällig viel Zeit. Ich weiß es nicht. Und Fabio Celestini, dem sein Vertrag ist wahnsinnig kurz. Bis jetzt scheint er einen sehr guten Job zu machen. Ist im Herbst erst gekommen. FCB sieht jetzt wieder aus wie eine kompetitive Fußballmannschaft. Ich glaube, man will zu Basel Kontinuität. Und warum nicht beim Trainer anfangen? Ich glaube, das ist nicht schlecht, weil man wird weiterhin darauf angewiesen sein, dass man Spiele verkauft. Im Moment ist man sehr begeistert von Celestini. Also, Basel, Celestini, die anderen beiden sind im Sommer weg. Wer könnte Spengler gehen?
Frölunda. Warum? Die renommierteste Mannschaft, die da mitmacht. Ambri ganz sicher nicht, weil die haben gemerkt, was es bedeutet, wenn sie Spengler Cup gewinnen, nämlich die Erwartungen von der Anhängerschaft steigen ins Unermessliche. Man hat dann das Gefühl, jetzt müssen wir auch mindestens Playoffs erreichen, was für Ambri immer noch ein grosses Stück Arbeit bedeutet. Also Ambri will nicht, Davos kann nicht, dort fehlt es noch am Durchhaltevermögen. Die Mannschaft ist noch nicht so weit und der Rest interessiert mich nicht. Also gut, wer wird Darts-Weltmeister? Jetzt muss man mal sagen, dass ein paar kennst von denen.
Apropos Darts-Weltmeister, das interessiert mich auch nicht, was ich sagen kann. Und eben, wir haben die Deutschen eigentlich ja gerne. Aber wenn Zuschauer dort hinten mit grölen, ohne die Deutschen ist gar nichts los. Denn bei aller Sympathie für Gabriel Clemens zum Beispiel. Nein, es soll irgendein Holländer oder ein Belgier oder von mir meinetwegen ein Österreicher, haben wir auch einen geschickt. Vielleicht ist der wieder dabei. Oder halt ein Engländer. Aber im Endeffekt ist es ja auch gleich. Es ist
absolut.
Es wird einfach einer. Wir haben einen Tipp und einen Tipp, Fernsehtipp, wo wir jetzt noch tippen, wie er ausgeht. am Heiligabend, beziehungsweise am Mittag vor dem Heiligabend, wird tatsächlich geshootet, und zwar in der Premier League, Wolverhampton gegen Chelsea, am 1 am Nachmittag.
Unsere Zeit um 2.
Gut, sagst du das? Mhm. Sonst hätten da jetzt Leute stundenlang gewartet auf einen Abpfiff, nachdem wir das angeheizt haben.
Ja.
Wie geht's aus?
Oh, Wolves gegen Chelsea. Chelsea ist eigentlich meine Mannschaft, wobei ich bin seit Jahren so hart im Nähen, dass ich mittlerweile noch eine zweite brauche in der Premier League, wo ich mich mega drauf verlassen kann, wo ich mich ab und zu kann freuen kann. Wolves gegen Chelsea. Wolves zuletzt auch nicht O'Neill, mag ich sehen, der Trainer. Ich hoffe mir eigentlich, ja, 2-1 für die Wolves.
Okay. Ich glaube, es gibt ein 3-3. Man hat ja die schöne Tradition, um Weihnachten zu shooten, Boxing Day. Gerüchteweise immer verrückte Resultate. Ja. Alkoholisierte Spieler, Trainer, Zuschauer. Dann wird es wild. Die Zeiten sind natürlich ein bisschen vorbei, aber ein entspanntes 3-3 und dann gehen wir Weihnachtsgeschenke abholen. Ja. Das wär's doch.
Und es ist TV-Tipp, weil es wirklich finde ich fantastisch. Für die Spieler vielleicht nicht. Wolverhampton ist im Norden von Birmingham, also von London dort her mit dem Flugzeug nicht lang. Für die Zuschauer wahrscheinlich eine beschwerliche Reise, wenn du am Abend rechtzeitig willst, vor deinem Bäumchen sitzen. Pöps haben sie überall immer, also das lässt sich.
Das ist hingegen erfreulich. Wir bedanken uns fürs Zulassen dieses Jahr. Wir
hören uns nächstes Jahr.
Am 8. Januar sind wir zurück.
Sehr schön.
Wiederhören.
Ade.
Pro und Konter.